Das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle erhält den Menschen in der Freiheit. Dauer des Abschnittes etwa 10,5 Minuten. Bei der Behandlung des Gleichgewichts zwischen Himmel und Hölle wurde gezeigt, dass es sich um ein Gleichgewicht zwischen dem Guten aus dem Himmel und dem Bösen aus der Hölle handelt, mithin um ein geistiges Gleichgewicht, dessen Wesen in der Freiheit besteht. Dieses geistige Gleichgewicht ist aber deshalb seinem Wesen nach Freiheit, weil es zwischen Geistigem, dem Guten und Bösen, beziehungsweise dem Wahren und Falschen besteht. Die Freiheit, um die es sich hier handelt, ist also das Vermögen, Gutes oder Böses zu wollen, beziehungsweise Falsches oder Wahres zu denken und das eine dem anderen vorzuziehen. Diese Freiheit wird jedem Menschen vom Herrn verliehen und nie genommen. Ihrem Ursprung nach gehört sie allerdings nicht dem Menschen, sondern dem Herrn an, weil sie von ihm stammt. Dennoch wird sie dem Menschen zugleich mit dem Leben als etwas geschenkt, das ihm gehört, und zwar deshalb, weil der Mensch ohne Freiheit weder gebessert noch gerettet werden könnte. Schon einige vernünftige Überlegungen zeigen ja, dass es in der Freiheit des Menschen liegt, böse oder gut, aufrichtig oder unaufrichtig, gerecht oder ungerecht zu denken, ferner, dass er gut, aufrichtig und gerecht zu reden und zu handeln vermag, dass er aber wegen der geistigen, sittlichen und bürgerlichen Gesetze, die sein Äußeres hemmen, nicht böse, unaufrichtig und ungerecht reden und handeln darf. Daraus wird deutlich, dass der Geist des Menschen, und dieser denkt und will, in Freiheit ist. Dasselbe gilt aber nicht für das Äußere des Menschen, dem sein Reden und Handeln entspringt, es sei denn, es geschehe im Rahmen der oben erwähnten Gesetze. Der Mensch kann aber deshalb ohne Freiheit nicht gebessert werden, weil er in Böses aller Art hineingeboren wird, das doch zuerst entfernt werden muss, damit er gerettet werden kann. Das wiederum ist nur möglich, wenn er es in sich sieht, es anerkennt, schließlich nicht mehr will und zuletzt sogar verabscheut. Erst dann wird es wirklich entfernt. Darum muss also der Mensch sowohl im Guten wie im Bösen sein, denn nur vom Guten her kann er das Böse erkennen, nicht aber umgekehrt aus dem Bösen das Gute. Das geistige Gute, das er denken kann, lernt der Mensch von Kindesbeinen an durch das Lesen des Wortes und die Predigt. Das sittliche und bürgerliche Gut erlernt er durch sein Leben in der Welt. Das ist der erste Grund für die Notwendigkeit der Freiheit beim Menschen. Der zweite Grund liegt darin, dass dem Menschen nur das angeeignet wird, was er aus einer Neigung seiner Liebe heraus tut. Er vermag sich zwar anderes anzueignen, doch nur seinem Denkvermögen, nicht seinem Willen. Was aber nicht in den Willen des Menschen eindringt, wird nicht sein Eigentum. Denn das Denken nährt sich aus dem Gedächtnis, der Wille jedoch aus dem Leben selbst. Nichts ist wirklich frei, das nicht aus dem Willen oder, was auf dasselbe hinausläuft, aus einer der Liebe angehörenden Neigung stammt. Alles nämlich, was der Mensch will oder liebt, tut er freiwillig. Darum ist die Freiheit des Menschen und die Neigung seiner Liebe oder seines Willens ein und dasselbe. Der Mensch hat also Freiheit, damit er vom Wahren und Guten erfüllt werden, es lieben und folglich als Eigentum erwerben kann. Mit einem Wort, was der Mensch nicht in Freiheit annimmt, bleibt ihm nicht, weil es nicht Angelegenheit seiner Liebe oder seines Willens wird, mithin seinem Geist nicht angehört. Tatsächlich besteht das Sein des menschlichen Geistes im Lieben oder Wollen. Lieben oder Wollen sage ich, weil der Mensch will, was er liebt. Damit haben wir nun den Grund, weshalb der Mensch nur gebessert werden kann in Freiheit. Der Geist des Menschen wird im Himmel und Hölle verbunden, um in Freiheit zu sein, in der er gebessert werden kann. In der Tat halten sich ja bei jedem Menschen Geister aus der Hölle und Engel aus dem Himmel auf. Durch die höllischen Geister wird der Mensch in seinem Bösen, durch die himmlischen Engel aber in dem Guten vom Herrn, folglich in geistigem Gleichgewicht, also in Freiheit gehalten. Im Abschnitt über die Verbindung des Himmels mit dem menschlichen Geschlecht kann man nachlesen, dass jedem Menschen Engel aus dem Himmel und Geister aus der Hölle beigesellt sind. Man muss jedoch wissen, dass die Verbindung des Menschen mit Himmel und Hölle keine unmittelbare ist, sondern durch Geister in der Geisterwelt vermittelt wird. Diese Geister, keineswegs aber solche aus der Hölle oder aus dem Himmel selbst, umgeben den Menschen. Böse Geister in der Geisterwelt verbinden ihn mit der Hölle, gute Geister der Geisterwelt mit dem Himmel. Deshalb nimmt die Geisterwelt die Mitte ein zwischen Himmel und Hölle, und darin besteht das eigentliche Gleichgewicht. Über die mittlere Position der Geisterwelt zwischen Himmel und Hölle vergleiche man im Abschnitt über die Geisterwelt und über die Tatsache, dass sich darin das eigentliche Gleichgewicht befindet, im unmittelbar vorhergehenden Abschnitt. Damit ist nun klar, woher dem Mensch die Freiheit kommt. Es soll nun noch einiges über die Geister gesagt werden, die dem Menschen beigesellt sind. Eine ganze Gesellschaft kann sowohl mit einer anderen Gesellschaft in Verbindung stehen, wie auch durch einen von ihr abgeordneten Geist mit einem einzelnen anderen Geist, wo immer dieser sich aufhalten mag. Dieser kann als der Vertreter, Subjektum, einer Gruppe von Geistern bezeichnet werden. Ebenso verhält es sich mit der Verbindung des Menschen zu höllischen Gesellschaften, wie sie durch die dem Menschen beigesellten Geister aus der Geisterwelt bewirkt wird. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass dem Menschen auch eine Ahnung von einem Leben nach dem Tode eingeboren ist, die auf einen Einfluss des Himmels beruht. So traf ich einst Geister aus dem einfachen Volk, die in der Welt im Guten des Glaubens gelebt hatten. Sie wurden in den gleichen Zustand versetzt, in dem sie in der Welt gewesen waren. Dies kann mit jedem geschehen, wenn es der Herr gestattet. Und dabei zeigte sich, welche Vorstellung vom Zustand nach dem Tode sie sich gemacht hatten. Sie erklärten, in der Welt seien sie einmal von gebildeten Leuten gefragt worden, was sie vom Schicksal ihrer Seele nach dem Leben in der Welt dächten. Sie hätten daraufhin gesagt, sie wüssten nicht, was die Seele sei. Weiter habe man sie gefragt, wie sie sich ihren Zustand nach dem Tode dächten, und sie hätten erwidert, sie glaubten, sie würden als Geister weiterleben. Auf die weitere Frage, was ihrer Meinung nach ein Geist sei, hätten sie geantwortet, er sei ein Mensch. Als man sie fragte, woher ihr Wissen stamme, hätten sie erwidert, sie wüssten es einfach, weil dem so sei. Jene Gebildeten wären verwundert gewesen, dass einfache Menschen einen solchen Glauben besaßen und sie selbst nicht. Daraus wurde klar, dass jeder Mensch, der mit dem Himmel in Verbindung steht, etwas wie eine angeborene Vorstellung von seinem Leben nach dem Tode besitzt. Diese eingepflanzte Vorstellung hat aber ihren Ursprung lediglich im Einfluss aus dem Himmel, das heißt im Einfluss vom Herrn durch den Himmel, der dem Menschen durch die ihm beigesellten Geister aus der Geisterwelt vermittelt wird. Merkwürdig ist auch, dass nur Menschen, die diese eingepflanzte Vorstellung hegen, die Freiheit ihres Denkens nicht durch irgendwelche ganz verschieden begründete Lehrsätze über die menschliche Seele ausgelöscht habe. Entweder laufen diese ja darauf hinaus, dass die Seele eine bloße Idee oder dass sie ein beseeltes Prinzip sei, das man im Körper zu suchen habe. Dabei ist die Seele in Wirklichkeit nichts anderes als das Leben des Menschen, während der Geist der Mensch selbst ist. Der irdische Körper, den er in der Welt mit sich herumträgt, stellt lediglich ein Werkzeug dar, durch das der Geist, also der Mensch selbst, in einer ihm angemessenen Weise in der natürlichen Welt wirken kann. Was in diesem Werk über Himmel, Geisterwelt und Hölle vorgetragen wurde, wird für die Leser dunkel bleiben, die keine Freude an geistigen Wahrheiten haben. Für alle aber, die diese Freude kennen, wird es klar sein. Dies gilt besonders für Menschen, die eine Neigung zum Wahren um des Wahren willen hegen, das heißt, die das Wahre lieben, weil es wahr ist. Denn was man liebt, dringt mit Licht in die Vorstellung des Gemüts ein, besonders wenn man das Wahre liebt, weil das Wahre Licht ist.